Das ist auch völlig absurd. Ich habe so gehofft, das ist einfach ein Herzversagen oder so. Aber einfach ja, nicht ein Suizid. Es war wie so ein Abwärtsstrudel. Ich sehe gar nicht, wie es weitergehen könnte. Hey, und plötzlich habe ich festgestellt, eine von meiner besten Freundinnen hat irgendwie ihren besten Freund durch Suizid verloren, andere Kolleginnen, ihre Schwester. Ich habe das von allen nicht gewusst. Dann ist mir wirklich die Schuppe vor Augen gefallen, wie viele in meinem Umfeld das eigentlich erlebt und mir nie miteinander darüber geredet.
Shit, wie weiter? Der Podcast vom Telefon 143, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, bist du dabei. Und heute reden wir über ein Thema, das viele Leute sprachlos macht. In dieser Folge reden wir über Suizid. Wenn es dir nicht wohl ist dabei, dann lass den Podcast doch zu einem Zeitpunkt, wo du so ein existenzielles Thema verleiden oder mit jemandem zusammen. Ich bin heute bei Sabrina Müller. Sie hat etwas erlebt, das ihr Leben von einem Tag auf den anderen hat auf den Kopf gestellt. Vor über 15 Jahren hat sich ihre beste Freundin das Leben genommen. Und Sabrina, ganz ehrlich, als ich mich so vorbereitet auf das Treffen heute mit dir, ja, gewusst, es geht um Suizid, habe ich selber gemerkt, wie ich auch über das Thema stolpere. Schon nur so die Frage, über was darf man eigentlich reden und über was nicht, was darf man jemandem zumuten. Du sagst selber, Suizid ist ein gesellschaftliches Tabu. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich finde, es ist eben ganz ambivalent, das Thema, und so habe ich es auch erlebt. Sobald es dich persönlich betrifft, als Hinterbliebene oder auch Menschen wirklich mit Suizidgedanken, dann ist das Tabuthema. Aber im Film sehen wir es ja dauernd. Also Hollywood, der Held, wo irgendwie, oder die Heldin ihr Leben opfert, damit die anderen überleben. Das ist irgendwie so völlig normal und drin. Aber wenn es dann wirklich ganz konkret im Leben trifft, dann ist man häufig sehr allein und hat wie wenig Menschen zum Reden. Das ist so, wie ich es erlebt habe. Ist aber auch das, was ich mit vielen anderen Suizidhinterbliebenen erlebt habe, also Angehörigen, Freunde, Familie, Verwandte.
Also die Ambivalenz auf das Thema.
Ja, ich finde, es ist wirklich ambivalent, weil wir haben auch schon Leute gesagt, ja, aber das ist doch gar kein Tabuthema. Und sagen, ja, wir können schon Filme und so anschauen. Das ist kein Tabuthema in dem Sinne, oder besser gesagt, es ist irgendwie so noch aufstilisiert. Aber wenn es dich persönlich betrifft und du bist einfach sprachlos und hast einen engen Menschen durch Suizid verloren, dann wird es eben schnell zu einem Tabuthema. Und ich habe es ja selber erlebt, wie die Menschen mir ausweichen, um nicht mit mir zu reden. Oder ich habe mit so vielen Suizidhinterbliebenen geredet, die wirklich auch jetzt noch erlebt haben, wie jetzt mehr im dörflichen Umfeld Leute die Strassenseite wechseln, damit sie nicht ihnen begegnen müssen. Und das ist einfach immer noch Realität, dass das nicht sein darf und darum wird nicht darüber geredet.
Sabrina, du hast genau das erlebt und ich würde gerne mit dir zusammen in deine persönliche Geschichte eintauchen. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Angelika, deine gute und enge Freundin, schon aus der Jugend und aus dem Studium. Wenn hast das erste Mal gemerkt, dass es ihr nicht gut geht?
Also der Angelika ist immer mal wieder nicht so gut gegangen. Und das war auch ein Thema gewesen. Und sie hat auch therapeutische Begleitung gehabt. Sie hat aber immer mal wieder Schlafstörungen gehabt. Also das heisst, Suizid war irgendwo ein Thema gewesen. Es war jetzt nicht so akut gewesen, dass sie gesagt hat, an dem und dem Tag mit dieser Methode will ich mir das Leben nehmen. Aber es war wirklich etwas gewesen, es war auch eine Angst, die mich immer mal wieder begleitet hat.
Also die Angst tut sie sich etwas an?
Genau, die Angst tut sie sich etwas an. Die Angst, hoffentlich hilft Therapie, kann man das irgendwie auffangen. Ich habe ja auch darüber ein Buch geschrieben und beschreibt das recht detailliert. Und das ist vielleicht auch etwas Wichtiges. Häufig hat man ja gewisse Ahnungen oder gewisse Ängste, wobei es gibt auch Fälle, wo man wirklich keine Ahnung hat. Aber jetzt bei ihr habe ich immer mal wieder Angst gehabt, dass sie sich das Leben nehmen könnte. Und es war ja so, sie hat sich das Leben genommen, während ich auf der Hochzeitsreise war. Und ich hatte schon Angst, auf die Hochzeitsreise zu gehen. Und habe ihr wirklich ein Versprechen abgenommen, dass sie sich nichts antut. Und ich habe auch zwei, drei Freundinnen von mir gesagt, hey, schaut, dass sie regelmässig abmacht und so. Aber ich meine, es ist gleich auch, die Angelika war auch eine erwachsene Frau, wo ich auch die Verantwortung habe müssen geben. Aber ich habe wie eben so Versprechen und gewisse Freunde gesagt und dann auch mal nachgefragt, natürlich.
Du hast gerade die Reise angesprochen, wo du bist auf der Hochzeitsreise gewesen, mit deinem Mann zusammen, wo sich die Angelika das Leben hat genommen, währenddem, dass du weg warst. Was hast du für Erinnerungen an den Moment oder vom Tod von Angelika hast erfahren?
Ja, der Moment, der hat sich wirklich in mein Hirn eingebrannt. Also das ist mega krass. Ich kann dir sehr genau sagen, ich bin im Bryce Canyon gewesen. Und ich hatte einen verpassten Anruf von ihr drauf. Und das ist mega untypisch. Man dachte, hey, das ist komisch. Und bin wirklich da gestanden, den verpassten Anruf, und dann ist Panik wirklich in mir aufgekommen. Ich habe versucht, zurückzuhören und zu schauen. Und es war so eine schöne Kulisse, so abendroh und das Telefon. Und bin dann auch durch und habe ihren Vater erreicht. Und wo man dann gesagt hat, sie hat sich das Leben, also sie hat sich tot aufgefunden, quasi. Und ich habe dann gedacht, nein, das kann nicht sein. Und dann, ich habe so, das ist ja auch völlig absurd, ich habe so gehofft, das ist einfach ein Herzversagen oder so, aber einfach ja, nicht ein Suizid. Das ist wirklich so, eben, das absolut skurrile, die Kulisse, der Tod und in mir geht bitte einfach nicht einen Suizid und so weiter. Das ist wie alles zusammengeht. Das brennt sich wirklich in den Kopf ein. Merke ich aber wirklich auch bei anderen Menschen, eben, die sagen, hey, ich bin genau dort und dort zu dem Zeitpunkt oder so hat es ausgesehen. Ich glaube, das ist bei so einschneidenden Erlebnissen oder Schicksalsschlägen, ist das wirklich so. Oder es gibt andere, wo auch Menschen sagen, ich weiss überhaupt nichts mehr von dieser Situation. Also ich kenne mich beides. Bei mir ist es einfach so gewesen, ich kann mich an jedes Detail erinnern.
Kannst du es noch mal ein bisschen mitnehmen, so in die Zeit? Wie ist es weitergegangen für dich ganz persönlich?
Ja, also ich habe einfach gedacht, hey, nein, nicht Suizid und es kann nicht sein. Und bei mir ist wirklich die Welt zusammengekehrt. Also eben, ich war dort auf Hochzeitsreise gewesen, mit meinem Mann mit Angelika und ich sind sehr, sehr eng befreundet gewesen. Wir haben zusammen studiert, wir haben das eine Zeit lang WG zusammen gehabt, und haben auch abgemacht gehabt, wir haben noch ein Vikariat, das war quasi die Pfarrausbildung gewesen. Haben gesagt, ja, wir haben es extra in den benachbarten Dörfern schon abgemacht gehabt, dass wir es machen. Also wir haben wirklich sehr viel auch zusammen geplant gehabt oder bis hin überlegt, wir könnten uns auch die Pfarrstelle teilen, weil ich auf jeden Fall wollte doktorieren und sie hat sich überlegt. Also wie, es ist jetzt nicht so, ja, ich bin auf Hochzeitsreise und fange ein neues Leben an. Also wir haben auch viel zusammen geplant gehabt und das ist wie einfach alles in sich zusammengeht. Und ich bin dann dort in den USA gewesen und ich habe nicht gewusst, wie ich Tage überhaupt aushalten soll. Also ich habe nicht können schlafen, ich habe aber nicht mögen wach sein, die Gedanken haben so gereist. Ich habe, eben, es ist dann auch rausgekommen, es ist wirklich ein Suizid. Und habe dann wie, ich habe schon länger in den USA gelebt, habe dann Freunde angerufen und gesagt, hey, können wir kommen, es geht nicht, wir können weiterreisen. Und wir sind über 2000 Kilometer durch die USA gefahren, oder Meilen sogar, ich weiss es nicht mehr, auf Dallas, Texas zu Freunden. Und das ist auch krass, also so genau, wie ich die Situation noch weiss im Bryce Canyon, so genau weiss ich überhaupt nichts mehr von dieser Reise auf Dallas, Texas. Ich könnte nicht mehr sagen, wo haben wir noch übernachtet oder wie war das gewesen. Und auch die ersten Wochen dort, ich mag mich nicht mehr so viel erinnern. Ich habe einfach gewusst, ich halte es überhaupt nicht mehr aus. Und habe ich gemerkt, dass das Reden bringt eigentlich nichts. Wir sind dann irgendwann, haben wir angefangen, so, gehen wir halt ins Fitnessstudio und gehen irgendwie joggen und so. Hauptsächlich wie noch Sport, dann alles als Ventil, so, das ist ein bisschen meine Art, ich bewege mich gern. Ja, aber ich bin wirklich einfach sprachlos gewesen. Und es ist ja ganz schwierig gewesen, überhaupt mit diesen Emotionen zu schlagen. Also die haben so schnell gewechselt, von absoluter Verzweiflung hin zu Wut, zu, das kann nicht sein, ich will sie noch einmal sehen. Was hast du mir angetan? Bis ich auch dort schon zu Schuldgefühl, ich hätte es doch merken müssen. Also es ist wirklich so, so konzentriert gewesen. Also es ist lange sehr konzentriert gewesen, aber ich würde sagen, in diesen ersten Wochen ist auch viel auch gerade so zusammengekommen, was sich ganz schnell abgewechselt hat. Und ich bin dort aber auch froh gewesen, sind wir dort bei den Freunden gewesen. Das war irgendwie einfach so ein sicherer Ort gewesen. Und ich hätte jetzt auch nicht, können gerade studieren oder arbeiten. Es wäre nicht gegangen in dieser Zeit.
Wenn wir nochmal einen Blick zurückwerfen an eure Freundschaft, du hast vorhin gesagt, auch während dem Studium oder wo ihr noch eine Zeit lang zusammen habt gewohnt. Es hat immer wieder Zeiten gegeben, wo es Angelika nicht gut ist gegangen, wo du über das habt geredet, auch tabulos habt darüber geredet und konkret angesprochen, was sie für Gedanken hat. Und so. Und jetzt hast du gerade angesprochen, dass auch so eins unter vielen anderen Gefühlen, ein Gefühl, auch so die Schuld war, die hochgekommen ist. Was ist da in dir abgegangen? Wie hat sich das angefühlt und wie bist du mit diesen Schuldgefühlen dir selber gegenüber umgegangen?
Also ich würde sagen, Schuldgefühl ist ganz eine lange, also es ist nicht einfach dort im ersten Moment gewesen, sondern es ist etwas, wo viel Suizid hinterbliebene lange begleitet und auch bei mir ist das immer ein Thema gewesen. Ich meine, dort im ersten Moment war wirklich so die Schuld gewesen. Ich hätte es doch müssen merken. Oder ich habe auch regelmäßig nachgefragt, wie geht es dir und so. Und sie hat immer gesagt, ja, es geht gut. Oder sie hat dem Viertel geschickt, es war mit einer Kollegin das Wochenende weg und so. Und darum, aber ich habe irgendwie gleich das Gefühl, wir sind doch so eng gewesen, ich hätte es doch müssen merken. Und dann auch Schuldgefühl, ach, wäre ich doch nicht auf die Hochzeitsreise gegangen, hätte man das nicht gemacht. Oder wir haben auch mal diskutiert, ob sie nicht ein Zeitchen mitkommt und mitreist oder so. Also wie, einfach hätte ich doch das gemacht, hätte man das doch gemerkt. Das ist wie von ganz persönlich, ich hätte es merken bis zu, ich hätte das Umfeld anders müssen gestalten oder weiss nicht was. Mehr müssen anrufen. Und das war vielleicht 2006 ist es ja gewesen. Also es war noch nicht ganz so mit den Smartphones und den Fotos und den WhatsApp und so. Also das war schon auch noch mal ein bisschen anders gewesen. Das ist noch krass eigentlich. Also ich habe SMS geschrieben und ich habe angerufen, aber es ist natürlich nicht so, wie heute täglich hin und her geht.
Ich würde gerne mit dir noch über etwas reden, das häufig nicht thematisiert wird. Du hast nämlich nach dem Tod von Angelika auch selber Suizidgedanken gehabt, über eine längere Zeit, wo wirklich, man glaube ich kann sagen, es war ein Teuf in deiner eigenen Biografie. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie sich das für dich hat angefühlt, auch in den Monaten, in den Jahren nach dem Ereignis?
Ja, ich würde sagen, eben im Moment, am Anfang war einfach so der Schock gewesen. Das war im August gewesen. Und ich bin dann im Oktober, Anfang Oktober heimgekommen, in die Schweiz zurück. Und dann hat sie sich wie so ein bisschen zugespitzt. Und ich würde so sagen, es ist also so November, ab November oder so, ist wie immer mehr gewesen. Es ist eigentlich hoffnungslos, alles, was wir geplant haben, macht ja keinen Sinn mehr. Aber ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht leben ohne sie. Wie soll das noch weitergehen? Und das eben immer in der Mischung mit Schuldgefühl. Und habe auch gemerkt, das ist aber so ein schwieriges Thema. Eben, dort fängt das Tabu wieder an. Gehen wir mal mit Menschen über eigene Suizidgedanken reden. Ohne dass du Angst haben, dass die jemanden gerade irgendwie einliefern will. Ich sage es jetzt wirklich so offen. Es ist auch schwierig. Und das war in mir wirklich so ein Kreisen. Ich mag nicht mehr. Ich sehe, es war wie so ein Abwärtsstrudel. Ich sehe gar nicht, wie es weitergehen könnte. Ich habe auch gemerkt, ich kann nicht jetzt einfach noch weiter studieren. Das war ja, wir haben ja zusammen studiert und ich hatte nicht mehr viel im Studium gehabt. Also ich wollte eigentlich zurückkommen, die Abschlussarbeit schreiben und Prüfungen machen und ich konnte nicht mehr an die Uni zurück können. Weil wir haben so viel zusammen erlebt und so. Und dann dachte ich, ja, kannst du nicht mal mehr dein Studium abschliessen. Also, es macht für alles keinen Sinn mehr. Und das ist, also ich habe da auch lange, eben im Buch, wo ich das Kapitel geschrieben habe, das war eines der schwierigsten gewesen. Und ich habe mir sehr genau überlegt, wie rede ich darüber und rede ich überhaupt darüber. Und habe gefunden, es ist so, so wichtig. Weil ich habe dann, das war eh später gewesen, aber auch immer wieder darüber nachgelesen, wie viele enge, hinterbliebene eigene Suizidgedanken haben. Und dass das eben eigentlich der Normalfall ist. Und man weiss es nicht und man redet nicht darüber. Und eigentlich ist immer die beste Suizidprävention, wäre eigentlich eine gute Suizidpostvention und das gibt es so wenig. Und dort sage ich einfach, will ich die Leute immer wieder sagen, hey, die Gedanken können sehr gut kommen und dann vielleicht nicht einfach gerade Angst haben vor dir selber, aber Anlaufstellen suchen und darüber reden. Weil ich bin viel, viel zu lange mit so Sachen auch allein geblieben und um mich selber gedreht. Ich habe schon Menschen gehabt, ich habe Freunde gehabt, ich habe immer wieder auch einen Coach gehabt und mit dem habe ich vieles angesprochen und das war sehr, sehr gut auch gewesen. Und es hat wie auch ein Zeitchen gebraucht, bis ich realisiert habe, wie stark meine eigenen Suizidgedanken eigentlich sind. Und etwas, was mich davon abgehalten hat, war auch, gewesen, ich will doch jetzt nicht meinem Umfeld gerade das antun, was ich jetzt gerade erlebe. Aber es war immer so in der Spannung gewesen, zwischen, ich halte es eigentlich selber nicht aus und auch, ich will doch jetzt nicht zum Beispiel meinem Mann gerade. Oder was. Also es war wirklich das gewesen.
Also auch da wieder so ein Hin- und Hergerissen
sein. Mega, ja, ja, ja. Es ist wirklich, und das kann auch schnell kommen und kann schnell auch wieder gehen. Aber es ist halt auch, eben, es ist die Spannung von, jetzt erlebe ich gerade die absolute Verzweiflung durch den Suizid und selber will ich jetzt nicht mehr leben und will das eigentlich mich selber suizidieren und würde ja gerade die Verzweiflung wieder an mein Umfeld weitergeben. Es ist auch ein Rattenschwanz, der dann ist. Aber das macht teilweise die Spannung wie noch grösser, wenn wir so die beiden Pole haben. Das ist auch ein gesunder Pol, um zu sagen, hey, nein, ich will das nicht gerade so weitergeben, aber es ist auch eine riesige Spannung.
Also, du hast jetzt auch dein Umfeld angesprochen und auch die Ambivalenz in dieser ganzen Achterbahn von diesen Gefühlen, was brauchst du im Moment drin? Wie hat sich das für dich angefühlt? Bist du wie froh gewesen, wenn du Raum hast für dich selber und allein irgendwie auch durch diesen Prozess durchzugehen? Oder hast du Leute um dich herum gewünscht? Oder hättest du vielleicht Leute um dich herum gewünscht? Wie war das gewesen für dich?
Ich glaube, es wäre gut gewesen, mehr Leute zu haben. Also ich meine, was immer war, der Andi, also mein Mann, der hat so eine unaufgeregte, ruhige Präsenz. Und der geht auch nicht so schnell Sachen einfach aus dem... Also er ist auch, wir sind beide, ja, er ist Pfarrer, ich bin Pfarrerin gewesen, jetzt nicht mehr, aber der hat das damals schon gehabt, schon im Studium gewesen. Und wir haben natürlich mit diesen Themen durch das Studium schon Kontakt gehabt, mit Tod, also oder mit Beerdigungen wahrscheinlich mehr als viele Menschen sonst. Also er hat das wirklich, ich finde, er hat das gut gemacht, ohne wollen immer bohren, aber viel rumgeben. Wir haben auch dort, obwohl wir verheiratet waren, mit einer Freundin noch in einer WG gewohnt. Ich finde, die hat es auch gut gemacht. In dem Sinn, dass sie einfach, das Leben ist nochmal weiter und sie ist einfach sich gewesen und so. Das, was ich schwierig gefunden habe, eben, ich bin ja dann auf Reisen gewesen und weg und zurückgekommen und ich bin Jugendarbeiterin gewesen dort, in einer grossen Jugendarbeit, in einer Kirche. Und dort habe ich gemerkt, die Leute sind mir irgendwie, es ist wie, so die Barriere ist da gewesen, die Leute sind mir, ich weiss nicht, ob sie aus dem Weg sind, nicht gewusst haben, wie darüber reden. Eben, ich bin vor ein paar Monaten weg gewesen. Und das habe ich ganz schwierig gefunden, also so das soziale Netzwerk, das ich hatte, ist plötzlich einfach weg gewesen und weggefallen. Und ich glaube, was mir mega gut da hat, wäre, wenn auch mal jemand angerufen hat, ausser den Leuten, die ich jetzt aufgezählt habe, aber hey, wenn wir nicht einfach spazieren oder wenn wir nicht einfach einen Kaffee trinken. Und das heisst ja dann nicht immer, du musst jetzt über den Suizid oder deine Trauer reden. Es kann ja auch sein, wir gehen einen Kaffee trinken und wir reden über einen Film und vielleicht kommen dann Tränen. Und dann heisst es halt, oh, was reden wir für Banalitäten, wenn ich da gerade den Menschen verloren habe. Aber das ist auch etwas, ich glaube, das eins der grossen Geschenke als Bekannte und Freunde ist, das auch auszuhalten und es nicht persönlich nehmen. Also das heisst, einen Kaffee gut trinken und vielleicht war es dann halt das Falsche gewesen. Und das heisst, aber es ist nicht, ich als Person habe es jetzt einfach falsch gemacht. Und dort merke ich auch diese Sprachbarriere, dass die Leute immer Angst haben, ich mache etwas falsch und darum sich lieber ganz zurückziehen oder gar nicht mehr ansprechen. Und ich finde häufig, das ist eigentlich das Falsche. Weil dann lässt man die Leute so allein mit der Extremsituation.
Du hast jetzt erzählt von diesen ganzen Gefühlen, von dieser Wut, von ja, Gedanken rund um Suizid in dem Sinne. Wie ist dir gelungen, aus dem Sog von dieser Ohnmacht rauszukommen?
Ich glaube, das sind nicht einzelne, also das ist nicht auf einmal gewesen, sondern das sind so kleine Schritte gewesen. Und es sind verschiedene Schritte gewesen. Also jetzt gerade überlege ich, meine, etwas, was war, ich habe nicht mehr gemerkt, ich kann nicht mehr studieren. Was ich noch gemacht habe, ich habe dort immer auch als Lehrerin gearbeitet, das habe ich weitergemacht. Ich habe ja das Geld gebraucht als Studentin. Und dann bin ich wie durch einen Zufall, durch einen Kollegen, bin ich auf dem Bauernhof gearbeitet. Und das hat mir mega gut getan. Also erstens mit den Tieren, die Hände dauernd im Dreck haben. Und ich habe auch gemerkt, ich habe teilweise einfach ein paar Tonnen Holz gespalten. Und ich bin ja nicht so gross und stark, wenn man mich jetzt sieht. Aber so körperlich arbeiten hat mir gut getan. Und ich habe ganz viel von dieser Wut können ins Holz spalten und so rein tun. Also das sind so Sachen gewesen, die mich wirklich gut da haben. Das war etwas Entscheidendes gewesen. Etwas anderes war, das war 3/4 Jahre nach ihrem Tod gewesen, bin ich zum kirchlichen Mentor. Und das ist einfach so ein Programm, wo man, wenn man Pfarrerin werden will, damals hat man immer noch so einen kirchlichen Mentor gehabt. Und da hat man eigentlich wenig gesehen. Und ich bin dann dort vorbei und der hat dann gemerkt, dass ich gar nicht mehr studiere. Ich habe das einfach das Datum, das man schon ewig lang hatte, und bin ich gegangen. Und er hat gesagt, ja, was ist denn so? Und er war selber einer der Pioniere in der Suizidbegleitung und Vor- und Nacharbeit. Das heisst, er hat augenblicklich gerafft, was abgeht. Und der hat das wirklich gut können, gerade auffangen und irgendwie nehmen. Und mit dem bin ich dann zusammen auf Zürich und an die verschiedenen Orte, wo die Angelika und ich viel Zeit verbracht haben. Und er hat mich gefragt, was haben wir denn da gemacht, geht's und so. Also er hat das wirklich gut auffangen. Ich habe wie müssen, Zürich war für mich so eine riesige Barriere gewesen. Es hat nicht mehr geschafft, die ganze Stadt. Und mit dem habe ich das wie mir wieder müssen aneignen. Das ganz Schwierige war das theologische Seminar gewesen. Das ist etwas. Und dann auch etwas mega Wichtiges. Ich war dann in der Ferien im Frühling und habe Strassenhunde gefunden, eingepackt. Ich liebe Tiere, ich liebe Hunde und habe meine Hunde. Ja, ich habe zwei junge, halb verhungerte Strassenhunde gepackt. Mein Mann hat die Augen vertrüllt, aber genau. Und dann, die Hunde haben jeden Tag rausgeholt. Die auch müssen mit den Hunden arbeiten, trainieren, die sozialisieren. Sind natürlich auch ängstliche Hunde, sie haben einiges erlebt, traumatisierte Hunde. Und ich war durch das auch viel draussen, auch viele Bewegungen und habe aber auch wieder ganz viele neue Menschen kennengelernt, andere. Und wo auch einen Teil davon nicht gewusst haben. So. Und das war mega gut gewesen. Es war wie so die Sache gewesen. Und natürlich auch selber. Ich bin jemand, der auch gerne über die Sachen reflektiert, das durchdenkt. Eben, ich habe immer ein Tagebuch geschrieben und so. Und selber mehr lesen und herausfinden, was sind so die Dynamiken. Also irgendwo auch anfangen, intellektuell ordnen. Aber das wäre jetzt nicht im ersten halben Jahr gegangen. Es hat dann so seine Zeit gebraucht. Genau, etwas, was halt auch mega wichtig war, und zwar sehr brutal war, aber als ich das erste Mal dem Grab gestanden bin und gesehen habe, da ist das Datum drauf, also das Reale, wo ich fast nicht geschafft habe. Und etwas, was für mich auch wichtig war, ist meine persönliche Spiritualität. Also so das Gefühl, wenn ich mit niemandem mehr über etwas reden kann, dann kann ich wenigstens noch irgendwie zu Gott klagen oder verrückt sein oder schreien oder was auch immer. Also so, dass wenn ich dann allein bin und überhaupt nicht weiss. Also das war für mich auch immer wieder ein Halt gewesen in diesem Moment. Aber eben jetzt ist es so wie so ein Puzzlestück und ich glaube, es ist so ein bisschen ein Puzzle zusammensetzen. Viel, was hilft einem eigentlich so ein bisschen zurück ins Leben kommen. Ja. Und vielleicht das noch viel später, eben das war ein paar Jahre später, als ich anfange an den Blog darüber zu schreiben und nachher das Buch. Und es war für mich sehr schwierig, das zu schreiben, also den Blog und nachher das Buch. Aber im Rückblick war es für mich nochmal extrem heilsam, weil ich wie allen Details und allem auf und ab haben müssen, wie ins Gesicht und in die Augen schauen und das nochmal anschauen und das müssen emotional verarbeiten, um aufschreiben. Und dann habe ich es aber auch immer noch quasi eingeordnet, wissenschaftlich, oder was heisst für Tourende. Aber eben, das ist so meine Art.
Also sich selber auch nochmal mit dem zu konfrontieren, ja. So mit einem gewissen Abstand. So,
aber genau, aber das ist später gewesen, das wäre wirklich nicht so im ersten halben Jahr oder dreiviertel Jahr gegangen. Aber darum sage ich, ich finde viele Sachen beim Tourprozess sind Traueraufgaben. Und wo man nicht kann sagen, so und so sieht das aus, sondern wo man eigentlich mit den Menschen zusammen muss entdecken, was wäre jetzt dran, was hilft mir und so. Und da würde ich auch stark ermutigen.
Was hilft dir beim Trauern?
Ja, eben, das sind jetzt ein paar Sachen, die ich aufzählt, was hilft beim Trauern.
Muss man wie herausfinden, was es für mich ist.
Ja, genau, herausfinden, was für mich ist. Und, aber ich glaube auch dass Emotionen dürfen sein. Und da habe ich auch das Gefühl, ich meine, wir sehen ja viele Emotionen und höhere Emotionen irgendwie in Social Media und so weiter. Aber dass man darf brüllen, dass man darf verzweifelt sein, unabhängig jetzt vom Gender und so weiter, dass das die Realität ist, da haben wir nicht so höhere Sensibilität. Und ich glaube, das wird ganz dringend notwendig.
Also wieder eine Sprache zu finden für das? So.
Ja, eine Sprache. Und ich würde sagen, Emotionen sind auch eine Sprache und dass die dürfen einen Raum haben. Und vielleicht auch noch etwas, das ist mir auch häufig begegnet. 3 Monate später sollte schon wieder alles gut sein. Und Trauer hat einfach nicht einen Timeframe. Also in dem Sinn, das geht nicht einen Monat nachher, bin ich wieder ready und ich mache jetzt so weiter wie bis jetzt, sondern jede Person braucht unterschiedlich lang. Gerade beim Suizid schaue ich einmal noch, ist es ein Trauerprozess oder ist es so ganz ein schwieriger Trauerprozess, wo es wirklich auch Unterstützung, psychologische Begleitung braucht, um überhaupt wieder rauszukommen aus dieser Spirale. Aber grundsätzlich ist Trauer nicht einfach eine Aufgabe von einem Monat und dann ist wieder alles gut.
Wenn ich merke, dass es jemandem in meinem eigenen Umfeld nicht gut geht, er oder sie sich eben vielleicht so existenzielle Fragen zum Leben stellt oder auch mal den Gedanken äußert, sich vielleicht selber wollen, das Leben zu nehmen, was kann ich machen als Freund?
Also das Erste ist, wenn es ganz konkret und extrem ist und man ist überfordert, würde ich auch immer Freunden, Freundinnen sagen, suchen euch Hilfe, suchen Ansprechpersonen. Weil das finde ich, oder auch für Familie, das glaube ich wäre etwas ganz Wichtiges. Dann sonst als Freund einmal ansprechen und einmal zuhören.
Also darüber reden?
Ja, wirklich mal darüber reden und dann ohne Angst und ohne gerade ich habe dann die Verantwortung fürs Leben vom anderen, von der anderen, weil das ist ja nicht der Fall, aber wirklich mal rumgehen, um darüber reden. Und wenn es jetzt jemand ist, der wirklich ganz krasse Signal zeigt, wie eben morgen Abend und so, möchte man sich ins Leben nehmen, dann müssen wir schon gewisse Interventionen in Betracht ziehen oder sagen, hey, versprichst du mir, wir treffen uns mal morgen wieder. Dass du nichts da tust und dann halt wirklich anfangen, ein psychologisches Netzwerk aufbauen mit dieser Person zusammen. Aber eben, ich finde es mega wichtig als Freund, wenn man überfordert ist, sich selber auch Hilfe suchen, weil das ist nicht etwas, was man einfach allein so... Ich finde es ein Extremfall.
Du hast vorher von deinen eigenen Suizidgedanken erzählt, hast du gesehen, wie brutal schwierig das ist, das überhaupt jemandem anzuvertrauen, vielleicht auch zuzumuten. Es ist wahnsinnig schwierig, die Sachen anzusprechen. Wie kann ich die Themen angehen, auch mit engen Freunden oder Familie?
Also meinst du jetzt so als Freund oder Familienmitglied oder als Person mit Suizidgedanken?
Wenn ich selber auch Suizidgedanken habe, in beide Richtungen eigentlich. Ich glaube, es geht ja um Schritte von beiden Seiten aufeinander zu in diesem Thema. Was hilft?
Also wenn ich selber betroffen bin, dann finde ich es gut, mal mit Personen, die ich wirklich vertraue, dort mal ansprechen. Aber wenn ich jetzt wirklich Leute, das Gefühl habe, sind alle Leute überfordert, dann finde ich, wir haben ja Telefons 143 zum Beispiel. Also unbedingt anrufen. Und einfach sagen, ich muss jetzt mal mit jemandem das können aussprechen und besprechen und schauen, was sind überhaupt jetzt für mich die Auslegeordnung mal machen.
Die eigenen Gedanken irgendwie sortieren.
Ja, ich würde wirklich sagen, ja, nicht mehr in dem Schweigen bleiben. Das ist wirklich etwas, wo ich würde unbedingt sagen. Ich finde auch, wenn man das kann und mag, schauen, ob man schnell psychologische Hilfe bekommt. Aber eben, ich finde am besten, wenn es ganz akut ist, das Telefon in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. Und das ist halt so seine Sache, oder? Wenn ich sage, im Freundeskreis so ansprechen, wie ja viele so überfordert sind, aber ich finde immer noch miteinander darüber reden, ansprechen, ehrlich sein, wie geht es mir, was sind Themen, warum halte ich das Leben eigentlich nicht mehr aus? Ich glaube, das könnte schon viel Leben retten. Und als Freund, Freundin auch offen sein, für so Themen. Aber das ist halt schwierig, weil unser ganzes gesellschaftliches Muster ist ja nicht so, dass wir eigentlich Angst haben vor diesen Themen.
Dass man niemandem auch auf Fuß stehen oder in diesem Moment.
Genau. Mhm. Aber ich finde wirklich, wenn es jetzt jemandem schlecht geht, also ich spreche so mal an und sage, hey du, vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut. Wenn wir mal darüber reden, oder irre ich mich, oder ist etwas los? Also auch dort mal aufs Bauchgefühl ein bisschen hören und sagen, irgendwie spüre ich, irgendetwas ist nicht gut. Also so dort das offene Ohr auch haben und zeigen. Eben, ich sage einfach immer, wenn man selber in die Situation kommt, dass man sich verantwortlich fühlt für das Leben oder überfordert ist, muss man selber auch Hilfe suchen, weil das geht nicht. Aber grundsätzlich einfach mal so offene Gesang haben. Und ja, das finde ich mega wichtig. Auch im Wissen, wir können nicht jeden Suizid verhindern durch das.
Wir nehmen zum Schluss noch etwas Wunder, Sabrina. Wie hat die ganze Erfahrung, all das, was du jetzt erzählt hast, über deine eigene Geschichte und mit dem, rund um das Thema Suizid, wie hat die Erfahrung verändert? Wie geht es dir heute damit?
Das ist eine hypothetische Frage. Wie hat man sich in dieser Zeit verändert? Ich meine, das ist seit ihrem... Der Tod war 2006, oder? Das ist jetzt wirklich schon lange her. Ich glaube, etwas, was mich verändert hat, ist zu sagen, ich nehme vieles nicht einfach als selbstverständlich. Also, ich möchte auch, und es klingt mir nicht immer, aber Zeit mit Menschen auch geniessen. Oder ich sage häufig, es lieber jetzt einmal mehr machen, als nachher bereuen, ich bin nicht gewesen. Also, meine Großmutter war mir sehr eng gewesen, und von sie Anfang an schlecht gegangen, gesagt, lieber mehr mal vorbeigehen als weniger. Lieber das Telefon einmal mehr nehmen und anrufen als weniger, weil wenn jemand tot ist, kannst du wie nicht mehr. Also so das Wissen, das Leben ist wirklich, wirklich vergänglich und man weiss es einfach nicht. Es ist schön, wenn man lesen, es werden alle 95, aber das ist nicht immer die Realität. Das hat mich verändert, es hat mich sicher auch verändert, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zurückgezogen worden bin. Also ich habe gesagt, ich bin Jugendarbeiterin in einer grossen Jugendarbeit, mehr auch Zeit gebraucht habe, um mit mir selber irgendwie innerlich klarzukommen. Wahrscheinlich durch das irgendwie auch mehr Menschen, ich bin gern draussen, ich bin auch gern mit meinen Hunden alleine draussen, auch heute noch. Also das ist so eine Kraftquelle geworden, die ich früher nicht auf die Art gehabt habe. Und etwas sicher auch, dass ich die Sachen ansprechen will, wenn ich so ein Bauchgefühl habe mit Menschen. Also, eben auch dort lieber einmal mehr ansprechen und dann kann man sagen, du irrst dich. Ja, dann habe ich mich geirrt, lieber ich irre mich. Also kann ich gut damit leben. Aber wenn ich das Gefühl habe, es geht jemandem nicht gut oder so, lieber einfach mal ansprechen. Und vielleicht noch etwas, ich glaube, wir haben häufig eigentlich ein gutes Bauchgefühl und haben gelernt, nicht darauf zu hören. Und vielleicht wieder so ein bisschen lernen, auf das zu hören. Weil so schlecht ist es häufig nicht. Aber das ist jetzt einfach so aufzählig. Aber ich würde sagen, wenn ich so schaue, wie habe ich mich entwickelt, wo bin ich hingegangen, würde ich sagen, es war extrem prägend gewesen und es ist so ein Einschnitt ins Leben, dass es auch Menschen in der Person und Persönlichkeit und je nachdem im Lebensweg verändert.
Hey, danke vielmals, Sabrina, dass du deine Geschichte mit uns erstellt. Mir berührt es mega, so von dir zu hören, wie du das erlebt hast und wie du auch wieder so deinen eigenen Weg, der anders ist, als das Leben vorher war, aber deinen eigenen Weg hast gefunden und dort auch so Sachen für dein heutiges Leben hast können mitnehmen auf den Weg. Merci vielmals fürs Teilen.
Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
Ich für mich nehme auch mit, so dass Trauer häufig unsichtbar ist, Einsamkeit in dem Sinne unsichtbar ist und auch den Mut irgendwie in den Rucksack nehmen und auszupacken und lieber einmal mehr irgendwie auch Freunde, Bekannte, Familie, Leute in meinem Umfeld anzusprechen im Sinne von einem Angebot. Hey, möchten wir über das reden? Vielleicht irre ich mich. Aber Sachen anzusprechen und nicht noch mehr das Tabu zu füttern, dass Sachen einfach unangesprochen bleiben. Das ist das, was ich für mich auch so mitnehmen. Und zum Schluss kann ich glaube noch sagen zu dem, auch, was du Sabrina hast gesagt, darüber reden hilft, also für beide Seiten, als Betroffene, die im dunklen Gedanken überkommen, aber auch genauso als Freundin, als Freund, als Angehörige. Und wenn du, wo du uns zuhörst, vielleicht auch selber so Gedanken kennst, auch schon so Suizidgedanken hast gehabt oder im Moment auch in so einer Phase drin bist oder jemanden kennst, der Unterstützung braucht, dann melde dich gerne auch beim Telefon 143, wenn du schon darüber geredet, die dargebotene Hand, da erreichst rund um die Uhr jemanden, um über das reden, was dich beschäftigt. Anonym, vertraulich und kostenlos. Wenn du nicht gerne telefonierst, auch gerne per Chat auf 143.ch. Sabrina Müller, wir haben es schon kurz angesprochen, vorhin hat übrigens auch ein Buch geschrieben über ihre ganz persönliche Geschichte. Es heisst «Tatsächlich Trauen und Begleiten nach einem Suizid» und ist erschienen beim TVZ, dem Theologischen Verlag Zürich. Schön, dass du dabei warst. Mein Name ist Tobias Grimm und bis zum nächsten Mal.